Es ist ein Evergreen-Thema, das uns bei FrontRow im Tagesgeschäft mit unseren Kunden immer wieder begegnet. Das Thema die Buybox auf Amazon, das sogenannte hervorgehobene Angebot und wie man die Buybox eigentlich bekommt. Vor allem geht es dabei auch immer um die Frage, welche Rolle eigentlich die Angebotspreise dabei spielen. Gewinnt immer der niedrigste Preis? Gewinnt der höchste Preis? Ist es eine Mischung aus vielen Faktoren? Das wollten wir uns heute in diesem Podcast einmal angucken, und zwar aus einem ganz aktuellen Anlass. Der aktuelle Anlass ist ein Verfahren des Bundeskartellamts, das sich genau diese Preismechanismen bei Amazon gerade genauer anguckt. Ich fand es ein wichtiges Thema, aber auch eins, das jetzt nicht für juristische Laien so ganz einfach zu verstehen ist. Und deswegen habe ich einmal den Markus Schöber gebeten, Stammgast in diesem Podcast und Director für Seller Services bei Amazon. Und ich habe Sabine Meinecke gebeten, seit 24 Jahren bei Amazon und dort als Legal Director Germany für die juristischen Themen zuständig. Die beiden habe ich gebeten, einmal in den Podcast zu kommen, um mal mundgerecht zu erklären, wie funktionieren eigentlich diese Preismechanismen auf Amazon? Woran stört sich das Bundeskartellamt gerade? Warum funktioniert die Buybox so, wie sie funktioniert? Warum ist das aus Amazon-Sicht im zentralen Interesse der Kunden und des Wettbewerbs? Und auch die Frage, wie arbeitet Amazon eigentlich mit dem Kartellamt zusammen? Alles das haben wir versucht, in gute 40, 45 Minuten Podcast reinzubekommen, in hoffentlich auch für Nicht-Juristen gut verständlicher Sprache. Ich fand es sehr interessant. Ich bin dankbar, dass die beiden da waren. Und deswegen geht es jetzt direkt rein in den Podcast mit Sabine Meinecke und Markus Schöberl. Auf geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wenn ein Unternehmen Produkte verkaufen mit einem Kunden, dann muss ich das irgendwie zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis machen. Deswegen gibt es ja auch das Thema Preiselastizität, und es ist nicht irgendwie nur der absolute Preis, der eine Rolle spielt. Und wenn ich da die richtige Balance schaffe, dann werde ich glückliche und zufriedene Kunden haben. Und wenn der Rest dann auch noch stimmt, wie mein Kundenservice, wenn ich mal ein Problem habe, oder die Lieferzuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Also ich glaube, da ist es auf Amazon jetzt auch nicht anders als sonst im Einzelhandelsumfeld.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Hi Markus, hi Sabine.
Hi Jan, grüß dich.
Hallo Jan.
Wir fangen heute mal ganz Gentleman-unlike kurz an mit der Vorstellung bei unserem männlichen Gast, bei dir, Markus Schöberl. Die meisten unserer Hörerinnen oder Hörer, die den Podcast jetzt schon länger verfolgen, dürften dich kennen, weil dieser Podcast ist von dir initiiert. Und du leitest und verantwortest den Amazon Marketplace in Dach, in den deutschsprachigen Regionen. Warst ja schon häufiger zu Gast. Das beschreibt, glaube ich, dich ganz gut. Sabine, dich hat man in diesem Podcast noch nicht gehört, und das, obwohl du, so viel weiß ich zumindest, absolutes Amazon-Urgestein bist und sogar noch länger bei Amazon als Markus. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist und was deine Rolle bei Amazon ist.
Ja, danke Jan. Sabine Meinecke, ich bin der Legal Director für Deutschland und EU-Datenschutz. Das ist halt eine zweigespaltene Rolle. Heute soll es um Deutschland gehen. Genau wie du sagst, bin ich ein echter Amazonian, wie wir bei uns sagen. Seit noch nicht ganz 25 Jahren dabei. Entgegen allen Annahmen gab es Amazon damals schon. Das war schon ein richtiges großes Unternehmen. Wir hatten schon ein richtiges echtes Headquarter. Wir hatten schon echt Mitarbeiter. Also es waren so 3 Jahre. Ich bin also nicht ganz von Anfang an dabei. Aber klar, über die Jahre hat sich da viel getan, geändert. Und es ist immer noch spannend, dabei zu sein.
Also du musstest nicht wie Ralf Kleber, der hier ja auch schon zu Gast war, noch deinen eigenen Schreibtisch selber aufbauen?
Das musste ich nicht. Ich durfte allerdings noch, glaube ich, als eines der letzten Elfen mal im Fulfillment Center zu Weihnachten aushelfen. Die haben uns relativ schnell zum Geschenkeverpacken geschickt, weil wir sind, glaube ich, ein bisschen zu langsam gelaufen oder fanden da die Produkte immer zu spannend, wenn wir sie aus dem Regal geholt haben und gesagt haben, guck mal, was wir noch alles verkaufen. Dann haben sie irgendwann gesagt, das geht nicht schnell genug, geht zum Geschenkeverpacken. Das konnte ich wohl.
Oh, okay. Zum Geschäft von Amazon gehören ja ganz, ganz unterschiedliche Geschäftsbereiche. Hier in diesem Podcast geht es ja um den Marketplace. Du hast gesagt, du bist jetzt fast 25 Jahre schon Amazonien, also ungefähr zu der Zeit auch ins Unternehmen gekommen, als der Marketplace entstanden ist. Also es gibt wahrscheinlich in Deutschland wenige, die den Marketplace jetzt auf Amazon-Seite länger begleitet haben als du. Wie guckst du denn da drauf? War das jetzt rückblickend eine gute Entscheidung, eine schlechte Entscheidung? Hätte man es früher, später machen sollen? Wie ist so dein Blick auf das Marketplace-Geschäft?
Danke. Also ich glaube, das ganz kurz beantwortet würde ich unseren Chef Andy Jassy zitieren, der sagte, it was one of the best decisions the company ever made. Aber das war damals natürlich eine echt schon schwierige und wirklich spannende Entscheidung. Ich weiß noch, dass meine Chefin mich aus den USA heraus anrief und sagte, setz dich mal dran, da kommt jetzt was. Fang mal an zu gucken, dass wir da für Europa, für Deutschland damals noch die Teilnahmebedingungen anfangen zu entwerfen. Und ich fragte dann halt, was genau soll das sein? Also was damals das Spannende ja war, dass wir anfingen, mehrere Angebote des gleichen Produktes auf der einzelnen Produktseite darzustellen. Und die große Änderung aus unserer Sicht war, dass wir dann nicht mehr in der Hand hatten, die Kontrollhebel, die man so als Einzelhändler üblicherweise hat. Also welches Produkt, wie stelle ich es da, zu welchem Preis, dass wir die so ein bisschen aus der Hand gegeben hatten. Und das ging so ein bisschen gegen dieses oder stellte zumindest ins Risiko unser Kundenversprechen, mit dem wir damals ja schon in Deutschland ganz gut präsentiert waren und auch bekannt wurden. Und das war also schon hart diskutiert, ja. Also die Frage, die von extern oft kam, war, seid ihr verrückt, dass ihr euch auf der eigenen Produktseite, also eigentlich auf eurem eigenen, in eurem eigenen Geschäft, die Konkurrenz da halt reinholt. Und das war uns von Anfang an schon klar, dass das doch erhebliche Anstrengungen bräuchte, um sicherzustellen, dass die Verkaufspartner dabei halt auch langfristig erfolgreich sein können. Aber gut, im Nachhinein muss man sagen, hat funktioniert.
Und durch diese Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, sind ja wahnsinnig viele Chancen für ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen entstanden, die auf einmal Zugang hatten zu Marketplace und darüber ja auch sehr signifikantes Geschäft aufbauen konnten. Um mal so ein paar Zahlen und ein Gefühl dafür zu kriegen, Markus, das ist ja genau dein Geschäft als derjenige, der für die Verkaufspartner verantwortlich ist. Über wie viele Unternehmer, Unternehmerinnen sprechen wir denn da so jetzt, wenn man mal nur den deutschen Markt sich anguckt?
Lass mich eine weltweite Zahl nennen, die wir tatsächlich neulich anlässlich, man kann ja sagen, 25-jährigen Geburtstag von Marketplace kommuniziert haben. Nämlich, wenn man all die Handelsumsätze zusammenzählt, die alle Verkaufspartner, die über diese ganzen 25 Jahre verkauft haben, getätigt haben, dann kommen wir auf 25 Billionen US-Dollar. In amerikanischen klingt es noch attraktiver. Trillion Dollars, ja, also Billionen Dollar. Ja, ich finde schon, das symbolisiert sehr, sehr stark, dass da offensichtlich was funktioniert. In Deutschland, da publizieren wir einmal im Jahr unseren Bericht über die kleinen und mittleren Unternehmen. Also fast alle Verkaufspartner bei uns sind eher dem Mittelstand zuzuordnen. Und in 2024 hatten wir ungefähr 47.000 Verkaufspartner, die 750 Millionen Produkte verkauft haben. Und auch wenn wir deren Handelsumsatz konkret in Deutschland nicht publizieren, wir geben immer eine weitere Zahl raus, nämlich den Exportumsatz. Und da sprechen wir auch über mehr als 5 Milliarden. Das sind natürlich schon Zahlen, die, glaube ich, beeindruckend sind und die auch nicht so von alleine entstehen. Ja, und für uns immer wieder ein Beweis, dass offensichtlich diese Öffnung des Marketplaces eigentlich eine gute Entscheidung war, und aber es kommt auch nicht von alleine, sondern wir müssen jedes Jahr da hart dran weiterarbeiten, dass es auch weiter ein Erfolg bleibt.
Jetzt bist du als Director Seller Services, beziehungsweise das Team, das hinter dir steht, ja wahrscheinlich am dichtesten dran an euren Verkaufspartnern. Ihr seid mit denen jeden Tag auch im Austausch und werdet ja ein gutes Gefühl dafür haben, wo sind die Needs, die haben, wo sind Probleme, die sie haben, was wünschen die sich von euch? Sag doch mal so ein bisschen, welche Rolle spielt das ganze Thema Angebotspreise auf eurem Store für die Verkaufspartnerinnen? Und wie gelingt es dann, mit 60%, glaube ich, Handelsumsatz, der von den Sellern kommt. Das ganze Thema niedrige Preise, was aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten ja ein wichtiges Versprechen ist, das zu gewährleisten.
In der Tat, also für der Amazon-Laden, wie Sabine das ja auch schon angedeutet hat, steht schon immer auch für die Kunden können darauf vertrauen, hier einen guten Preis zu bekommen, neben größtmöglicher Auswahl und schneller Liefergeschwindigkeit. Aber es ist, glaube ich, nicht überraschend, auch zu sagen, dass aus Unternehmersicht, und die Verkaufspartner sind ja alle Unternehmer, natürlich auch das Thema Preis für die eine wichtige Rolle spielt. Ich meine, jeder Unternehmer muss für seine Produkte überlegen, wie ich sie denn bepreise und steht im Wettbewerb mit anderen um die Gunst der Kunden. Ja? Und von daher gibt es da erstmal grundsätzlich auch ein hohes Interesse der Händler und der Verkaufspartner. Und dass uns das gelingt, ist sicherlich auch ein Resultat zum einen, dass der natürliche Wettbewerb, der auf dem Marketplace herrscht, weil wir eben viele, viele tausende Verkaufspartner haben, die um die Gunst der Kunden buhlen, dass der stattfindet. Wir haben viele Produkte, wo es wirklich mehrere Angebote auch gibt. Zum Zweiten, dass wir sehr, sehr viel schon immer auch in das zur Verfügung stellen von gewissen Tools und ja, Dashboards, also Informationen, Daten investieren, die wir den Verkaufspartnern bereitstellen, auf deren Basis sie Entscheidungen treffen können im Zusammenspiel mit der Preissetzung. Also man muss, glaube ich, da nochmal betonen, grundsätzlich ist es so, die Verkaufspartner sind unabhängige Unternehmen und die entscheiden auch über die Höhe des Preises komplett in Eigenregie und eigenständig. Aber natürlich ist es hilfreich zu wissen, zum Beispiel eine Information, die wir bereitstellen in unserem Verkäufer-Cockpit namens Seller Central, ist eben eine Referenz auf ähnliche Produkte und deren Preispunkte. Ja, also vielleicht mal so als Beispiel, wenn ich jetzt Verkäufer bin für Mikrofaser-Handtücher, dann ist es sicherlich ganz hilfreich zu wissen, wie sind denn so die Preise ähnlicher Anbieter in diesem Segment. Einerseits kann ich das natürlich öffentlich auf der Webseite einsehen, aber wir helfen eben auch nochmal mit Hilfestellungen, um konkret in diesem Produktsegment, in dieser Nische eben sich ein Gefühl machen zu können, was ähnliche Produkte angeht. Also jetzt vielleicht ein Frotti-Handtuch und kein Mikrofaser-Handtuch. Und dann ist es tatsächlich so, jetzt über Zeit scheint uns das ganz gut zu gelingen, würde ich sagen. Es wird einmal im Jahr ja auch so ein Bericht veröffentlicht von einem Unternehmen Profitero, der Pricing Report von Profitero. Und auch letztes Jahr, als er publiziert wurde für Deutschland, kam da raus, es wurden 10.000 Produkte untersucht bei 11 führenden Einzelhändlern. Und Amazon hat sehr gut abgeschnitten. Wir waren in allen Produktkategorien lagen wir da vorne mit im Schnitt 15% günstigeren Preisen. Ja, und das inkludiert Angebote und Preise auch von den Verkaufspartnern. Das ist jetzt nicht nur im Vergleich zu Amazon, dem Händler. Ja, also klar spielt Preis eine wichtige Rolle.
Ja, aber wahrscheinlich ja auch nicht die einzige. Ich denke gerade so ein bisschen zurück an Podcast-Aufnahmen, die wir hier hatten, zum Beispiel mit den Kollegen von Anker, der damals ja auch so ein bisschen erklärt hat, dass Amazon auch ein guter Hebel dabei war, nochmal auch höhere Preise durchzusetzen, weil man über so die ganze, über Bewertungen und über den Beweis von Qualität, weil es zufriedene Kunden gibt, die Bewertungen abgeben, auch dann höhere Preise durchsetzen kann, weil man eben auch höhere Qualität nachweisen kann.
Genau, bezogen auf das spezifische Produkt, also was der Co-Geschäftsführer von Anker da, glaube ich, betont hat, war eben, dass er zusammen mit dem Gründer von Anker sich damals genau angeschaut haben, den Bereich Elektronikzubehör und insbesondere Ladekabel und dann auch so Powerbanks und so weiter und eben festgestellt hat, dass es da primär sehr austauschbare Produkte gibt, die nicht besonders differenziert sind, wo auch die Qualität nicht so ganz erkennbar ist, zu einem bestimmten Preispunkt und sie eine Gelegenheit gesehen haben, wirklich auf der Produktebene zu innovieren, also wirklich ein Produkt auf den Marketplace zu bringen und das Unternehmen Anker wurde auf Amazon Marketplace geboren in den USA, das gab es vorher nicht, was dann eben entsprechend auch im Preis-Leistungs-Verhältnis vielleicht einen anderen Punkt besetzt. Und Anker ist ein ganz interessantes Beispiel. Mittlerweile macht Anker Staubsaugerroboter und Power Storage Solutions und Solarpaneele. Also zeigt doch, dass man jetzt nicht nur im Kabelsegment bleiben muss, wenn man da mal anfängt.
Ja. Sabine, wer jetzt die Presse verfolgt hat, die Fachpresse, aber ja auch die breitere Presse, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mitbekommen haben, dass du und dein Team, dass ihr wahrscheinlich gerade viel damit zu tun habt, dass das Kartellamt ein Verfahren in Gang gesetzt hat, wo es auch um das Thema Preise geht. Nämlich der Vorwurf steht im Raum, dass Amazon wohlmöglich zu sehr auch in die Preissetzungshoheit von Verkaufspartnern und Verkaufspartnerinnen eingreift. So würde ich als jetzt an der Branche interessierter, aber juristischer Laie, würde ich es mal zusammenfassen. Du mit deinem Background, erklär doch mal für alle Hörerinnen und Hörer, worum geht's bei dem Thema?
Ich versuche das mal ein bisschen untechnisch zu fassen. Also kurz gesagt, das Bundeskartellamt stört sich an unseren Preismechanismen und insbesondere daran, welches Angebot wir als das hervorgehobene Angebot darstellen. Also das ist halt umgangssprachlich oder für unsere Verkaufspartner ist das die Buybox. Wer gewinnt die Buybox? Darum geht es dem Bundeskartellamt. Und es ist mir wichtig, halt da einmal noch vorweg zu sagen, dass wir überhaupt jetzt gar nicht das Recht des Kartellamtes anzweifeln wollen, sich kritische Sachverhalte oder aus ihrer Sicht kritische Sachverhalte halt auch gründlich anzuschauen. Jedes große Unternehmen wird und sollte reguliert werden. Aber wir sind besorgt in diesem spezifischen Fall, weil das Bundeskartellamt in unserer Lesart und im derzeitigen Verfahrensstadium würden die es uns untersagen, attraktive oder das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in dieser Buybox darzustellen oder würden uns umgekehrt halt eigentlich zwingen, unattraktive Preise in dieser Buybox oder als das hervorgehobene Angebot darzustellen. Und das geht eben dann doch recht direkt gegen unser Verständnis davon, was das beste Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen darstellen würde, nämlich halt auch das Vertrauen darin, dass Amazon attraktive Preise bietet. Und das ist halt für uns deswegen schon ein wirklich kritisches Feld, weswegen wir hier halt auch darüber sprechen. Normalerweise würden wir uns über laufende Verfahren eigentlich nicht äußern, aber in diesem Fall meinen wir, ist das schon wichtig, halt nochmal klarzustellen, worum geht es hier denn halt eigentlich. Denn das ist auch jetzt dann doch ein bisschen juristisch schon Neuland. Und für die Kartellrechtler da draußen geht es halt dann auch um die Frage, ist das jetzt hier ein Eingriff in den Wettbewerb? Also ist das eine Wettbewerbsverzerrung, indem wir als Amazon unseren, wie du es sagst, ja, greifen wir da in die Preissetzungshoheit ein? Das wäre ein Problem. Oder ist das hier halt ein völlig zulässiger, legitimer Leistungswettbewerb? Und so würden wir das halt natürlich interpretieren. So sehen wir das. Ja, wir sehen dafür, dass wir als Einzelhändler dem Kunden attraktive Angebote unterbreiten und natürlich auch nur die überhaupt bewerben würden. Genau. Und das ist, haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, aber ich werde nie müde, das zu betonen. Wir sind durchaus stolz darauf, dass wir da über die letzten 25 plus Jahre das geschafft haben, unserem Kunden das verlässlich zu bieten, diese attraktiven Angebote.
Ja, lasst uns doch nochmal in die, auch für mich ein ungewohntes Wort, ne, in das hervorgehobene Angebot, weil schon klar ist, ne, in unserer Branche wird schon der Term Buybox vor allem benutzt. Lasst uns vielleicht da für alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht mal gehört haben, aber jetzt auch nicht im Detail wissen, was da eigentlich dahinter steckt. Markus, lass uns da doch nochmal drauf gucken. Was ist diese Buybox und warum braucht es die eigentlich?
Kann ich gerne erklären, und zwar vielleicht auch, warum nennen wir das intern eigentlich hervorgehobenes Angebot? Liegt ehrlicherweise daran, dass, wenn man Buybox sagt, das ist ja auch ein englischer Begriff, man könnte jetzt auch im Deutschen vielleicht Einkaufswagenfeld oder so sagen, aber im Englischen, das suggeriert immer so, dass man nur da kaufen kann. Und das ist schon mal gar nicht so, sondern es gibt nämlich neben dem hervorgehobenen Angebot immer noch die Möglichkeit für den Kunden, auf einen zweiten Bereich zu klicken, nämlich im Englischen als Multiple Buying Choices oder mehrere Angebote, wo ich auch nochmal andere Angebote, sofern es die denn gibt, auf diesem Produkt mir anschauen kann, wenn ich das denn möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, aber warum gibt es überhaupt dieses hervorgehobene Angebot? Und das Da muss man wirklich nochmal zurückspulen in der Zeit. Und Sabine, du kannst du vielleicht gut sagen, wir haben nämlich in den Anfangstagen, als wir über Marketplace nachgedacht haben, wie wir das machen, erstmal andere Formate ausprobiert. Wir haben so ein bisschen Auktionsformate probiert, so analog ein bisschen wie das damals zum Beispiel eBay gemacht hat. Oder dann, weil wir schnell gemerkt haben, okay, Auktionen können wir doch anscheinend nicht so gut, angefangen, die sogenannten Amazon Z-Shops. Ja, also so, Sabine, kannst du vielleicht noch erklären, was waren das eigentlich und warum hat es nicht funktioniert? Weil das ist, glaube ich, super wichtig, um zu verstehen, wie es überhaupt dann zu diesem Einkaufswagenfeld und hervorgehobenen Angebot kam.
Hm. Ja, und das ist wirklich gut, weil das ist so historisch. Also im Nachhinein denkt man ja immer, das ist doch halt alles völlig logisch, folgerichtig und sonnenklar. Das war es damals überhaupt nicht. eBay war wirklich erfolgreich und war ein ganz anderes Unternehmen mit einem ganz, ganz anderen Anbietern, anderen Produkten. Das hatte eine ganz andere, diese spielerische Art, wie Kunden da halt rangingen. Ja, dieses, ey, ich habe die Auktion gewonnen. Das war doch damals, vielleicht wisst ihr das nicht mehr oder vielleicht wart ihr da noch nicht so weit. Damals war das, ich habe das auf eBay gekauft und ich habe das ersteigert. Also dieses Wow-Gefühl, das kam halt aus diesen Auktionen heraus. Aber eBay hat das auch hochprofessionell damals betrieben. Bei Amazon war das, da hatten wir eine Top-Level-Navigation. Ja, da stand halt Bücher, CDs, vielleicht stand da auch Musik, DVDs. Und dann war da nichts. Und dann irgendwo, linke Hand, hatten wir dann noch so eine zweite Navigation. Da standen halt dann irgendwo die Auctions und die sogenannten Z-Shops. Und da hatten wir das war getrennt. Ja, also Auctions war das eine. Das war halt, wie du sagst, Markus, auktionsgetrieben. Seltsame kleine Produkte, Einzelprodukte, also nur ein Angebot, dann war es weg. Also nicht so dieses, davon sind jetzt noch 100 verfügbar etc. Da wusste man halt aber auch nicht, wer ist der Anbieter, wie läuft das mit dem Bezahlen, wann kriege ich das Produkt, wo kommt der eigentlich her. Und dann war es halt irgendwie in dieser Navigation, die damals noch sehr anders aussah, war es auch schwer aufzufinden. Und dagegen haben wir dann versucht mit diesen Z-Shops, ja, also Auctions A bis Z-Shops Z, also A to Z, ja, Amazon, ja, es kommt alles immer wieder. Das war die
unfassbar Idee. Kreativ.
Da hatten wir versucht halt mit dem Festpreis, also dieses Auktionsproblem, was bei uns halt einfach nicht so lief, ja, dass der Kunde suchte bei uns halt, ich suche ein bestimmtes Produkt, ein bestimmtes Buch und das möchte ich da kaufen und das möchte ich vielleicht auch wieder kaufen oder ich möchte das gleich fünffach kaufen oder im Klassensatz möchte ich das kaufen. Das hat er bei diesen Auktionen bei uns halt einfach so nicht gefunden und das passte da gar nicht so rein. Z-Shops versuchte das ja ein bisschen aufzubröseln, indem man sagte, wir erlauben die Produkte, die wir selber nicht haben, können andere vielleicht halt bei uns auch anbieten, aber das soll dann bitte in den Z-Shops passieren, die können dann da den Preis festlegen und dann da ist das so deren Bereich. Und das war halt für den Kunden aber immer noch unattraktiv. Und ich erinnere mich da auch noch selber dran, dass ich halt immer suchte, was ist das denn eigentlich? Was müssen wir denn da machen? Was passiert denn da? Und das waren schon immer noch ein bisschen seltsame Produkte, waren immer noch Seller, die man nicht kannte, wo man nicht wusste, wie läuft das mit der Bezahlung, wie läuft das mit dem Versand. Die haben unterschiedlich erklärt, welche Versandgeschwindigkeiten sie hatten. Die haben unterschiedlich dargestellt, ist das jetzt inklusive Mehrwertsteuer, fällt Mehrwertsteuer überhaupt an, etc. Also diese ganzen schon wesentlichen Informationen, die fehlten da halt einfach. Und ganz grundsätzlich war dieses dahin navigieren und das erstmal finden, war, glaube ich, mit einer der größten Punkte. Deswegen war es dann irgendwann folgerichtig, aber eben, wie ich vorher gesagt hatte, schon auch riskant, dass wir gesagt haben, wir machen das halt alles auf der einen Produktseite.
Also eine einheitliche Produktdetailseite und da dann aber verschiedene Angebote zu dem gleichen Produkt und daher kommt das hervorgehobene Angebot. Aber
genau, also um das nochmal zu konkretisieren an dem Beispiel, also angenommen, es geht um Cola-Dosen, ja, 6er-Pack Cola-Dosen oder sowas, fällt mir nur gerade so spontan ein, weil ich gerade nicht getrunken habe und wir hätten jetzt 10 externe Verkaufspartner, die alle diese 6er-Pack Cola-Dosen anbietet und vielleicht halt Amazon, der Händler hat das auch oder auch nicht, das spielt da eigentlich keine Rolle. Dann zu versuchen, ein Angebot herauszupicken, das aus unserer Sicht und in dem Fall spielt unsere Sicht unser bestes Verständnis, was aus Kundensicht das Beste sein sollte, das dann darzustellen und hervorzuheben, das meinen wir mit hervorgehobenem Angebot. Die anderen Angebote kann ich immer noch anklicken, kann sie auch auswählen und kann mich trotzdem für Anbieter XYZ entscheiden, wenn ich möchte. Aber wir geben diese Empfehlung an den Kunden eben über dieses hervorgehobene Angebot. Und das war wirklich der Game Changer. Mit dieser Änderung hat dann auf einmal auch der Marketplace abgehoben. Ja, es mag erstmal ein bisschen kontraintuitiv sein, aber vorher dieses Verstecken von Marktplatzangeboten in den C-Shops, das ist halt nicht am Kunden orientiert. Die Kunden wollen nicht, klicke hier links für Amazon-Angebote, klicke hier rechts für Verkaufspartner-Angebote und sortiere dich selber durch, sondern hier ist eine Empfehlung, you choose. Ja, also daher kommt
das. Aber dann vielleicht mögt ihr nochmal erklären, wie genau funktioniert denn das hervorgehobene Angebot? Also es ist sicherlich ist es der Preis, aber mein Verständnis ist, es ist eben auch nicht nur der Preis, sondern die Entscheidung, welches Angebot dann in der Buybox landet, da spielen mehrere Faktoren mit rein.
Ja, ich glaube, verkürzt gesagt versuchen wir abzubilden, was Kunden wichtig ist. Ja, also Preis spielt eine Rolle, ja, Liefergeschwindigkeit spielt eine Rolle, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, guter Service. Also alles das, was Kunden wichtig ist bei so einer Kaufentscheidung, versuchen wir da einfließen zu lassen.
Okay, das verstehe ich. Das erscheint mir sinnvoll. Und jetzt gibt es ja trotzdem Kritik an bestimmten Preismechanismen, die es dann auf eurer Seite gibt. Erklärt doch mal, wann kommen diese Preismechanismen zum Einsatz und was passiert da konkret? Oder was würde auch passieren, wenn ihr sie nicht mehr zum Einsatz bringen dürftet?
Also ein Beispiel ist vielleicht am leichtesten was zu verstehen bei den Preisfehlern. Ja, wir schützen unsere Verkaufspartner davor, dass sie unbeabsichtigt einen völlig falschen, einen zu hohen oder zu niedrigen Preis angeben. Was ja gerne mal passiert ist, dass eine Kommastelle verrutscht und das iPhone für eigentlich 899 wird für 8,99 € angeboten und die Kunden schlagen halt alle fröhlich zu. Der Verkaufspartner freut sich über den Spike, den er in seinen Verkäufen sieht und stellt irgendwann dann mit Erschrecken fest, das ist ruinös, was hier passiert ist. Und davor schützen wir den Verkaufspartner, indem wir bei solchen offensichtlichen Preisfehlern dann auch mal einschreiten. Und zu deiner Frage, was würde passieren, wenn das Bundeskartellamt jetzt Recht behalten würde? Das wäre so einer der Punkte, wo sie gesagt haben, das sehen sie als problematisch an, dass Amazon da, auch wenn es halt im Sinne des Verkaufspartners wäre, da eingreift. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, was wir so als missbräuchliche Preisgestaltung wahrgenommen haben, insbesondere bei so ganz grundlegenden Basisprodukten, die vielleicht wegen eines Lieferengpasses oder weil irgendwas anderes, eine Erkältungswelle droht, dann deutlich teurer angeboten werden, weil man weiß, jetzt viele Kunden brauchen genau dieses Produkt. Es gibt vielleicht gerade nicht so viele und dann kann man das halt ausnutzen. Das sind Preisgestaltungen, die wir unseren Kunden wirklich nicht weitergeben wollen würden, jedenfalls nicht als das hervorgehobene Angebot. Ja, also wir sagen ja immer, kann man weiter kaufen, aber das muss ja jetzt dann nicht das Angebot sein, wo Amazon dann halt auch noch durch die Buybox halt sozusagen mitsagt, dies hier ist halt ein gutes Angebot. Und der letzte Fall, an dem das Bundeskartellamt sich anstößt, sind so eher so überhöhte, eher untypische Preise. Das ist halt immer dann, wenn wir sehen, dass es halt außerhalb von Amazon im Einzelhandel irgendwo vielleicht halt einen üblichen Preis gibt und der Verkaufspartner aber einen deutlich höheren hat. Das sind so Beispiele wie der Rucksack kostet bei uns 225 €, so wie der Verkaufspartner ihnen den Preis festlegt. Und wir sehen, dass der übliche Preis so im Marktsegment, was wir sonst anschauen, so eher bei 150 € liegt. Auch da würden wir dann eben nicht diese 225 € das Angebot als das hervorgehobene Angebot darstellen, also eben nicht in die Buybox packen, sondern das auf die anderen mehrere Angebote Seite, also die Alternative, dann zurückschieben. Genau, und auch da würde das Bundeskartellamt sagen, das dürften wir dann so nicht beibehalten.
Okay, verstanden. Wenn man jetzt mal die Perspektive der Verkaufspartner und Verkaufspartnerinnen einnimmt, und so ein bisschen ist das ja auch unsere tägliche Arbeit, die wir bei Frontrow machen. Markus, deine Kunden, deine Partner, die Verkaufspartner, wie erfahren die, wenn ihr der Meinung seid, hier ist ein Produkt, hier ist ein Angebot, das ist zu teuer, das ist aus gewissen Gründen, kann es nicht das hervorgehobene Angebot werden. Wie bekomme ich das mit als Verkaufspartner?
Also einerseits sehe ich es vielleicht selber auf der Webseite, weil ich gerade nicht mehr das hervorgehobene Angebot bin, sondern nur in den zusätzlichen Kaufoptionen klickbar. Und das muss man, glaube ich, auch nochmal betonen, ergänzend zu, was Sabine gesagt hat. Die Angebote sind kaufbar weiterhin. Ja? Also außer es ist jetzt so ein krasser Preisfehler, dann ziehen wir quasi den Stecker zum Schutz eben auch der Verkaufspartner und der Kunden. Aber in diesen Fällen von überhöhten Preisen bleiben die Angebote ja kaufbar, sind eben nur nicht hervorgehoben. So, und das fällt mir natürlich auch als Verkaufspartner sofort auf, wenn ich allein auf die Webseite schaue. Aber es gibt ja Verkaufspartner, die haben 30.000 Produkte im Angebot und managen alles über unsere Schnittstellen und APIs und checken jetzt nicht jede einzelne Produktdetailseite auf der Webseite. Da dementsprechend bieten wir auch genau diese Informationen, also was sind zum Beispiel die aus unserer Sicht wettbewerbsfähigen Preise oder wo liegt hier ein Preisfehler vor, das zeigen wir den Verkaufspartnern einerseits über unsere Schnittstellen an, kann ich mir also ziehen über die APIs oder in Seller Central in dem Dashboard, da gibt es so eine Sektion zu Pricing Dashboard, wo mir genau diese Information noch angezeigt wird, wo mir auch die Option gegeben wird, dass ich darauf reagieren kann, also entweder manuell, indem ich halt sage, okay, passt für mich, da gehe ich jetzt mit, will auch weiter hier meine Verkäufe ankurbeln, oder was wir auch anbieten, sind eben automatische Preisanpassungsregeln und Tools. Also da gibt es auch viele externe Anbieter, die von Verkaufspartnern genutzt werden, wo ich eben bestimmte Regeln konfigurieren kann. Wir bieten das auch und das nutzen auch durchaus viele Verkaufspartner. Wir machen sowas auch im internationalen Kontext. Also zum Beispiel, wenn ein deutscher Verkaufspartner jetzt auch in Frankreich verkauft, dann bieten wir da die Möglichkeit, so eine Zielmarge für den Verkaufspartner, also rein aus seiner Sicht, ja, anzugeben und in dem unter Berücksichtigung der Logistikkosten, wenn man Versand durch Amazon nutzt für diesen internationalen Versand und so weiter, wird dann eben der Preis entsprechend angepasst im Rahmen der Vorgaben, die der Verkaufspartner komplett in seiner Kontrolle hat. Ne? Also es sind Regeln, es sind Datenpunkte, die eben bei der Preisgestaltung eine Hilfestellung sein sollen, aber letzten Endes ist es immer der Verkaufspartner, der selber entscheidet, wie letztendlich der Preis dann wirklich ist.
Okay. Um vielleicht nochmal mit einem, ich sag mal, Mythos oder Vorurteil, das ich immer wieder mal so höre in Gesprächen oder das ich ehrlicherweise so als Frage eher höre. Wenn es Produkte gibt, die sowohl von Amazon angeboten werden, als auch von Verkaufspartnern, dann ist es ja nicht zwingend so, dass immer das von Amazon angebotene Produkt das hervorgehobene Angebot ist, sondern es können ja auch andere Angebote sein. Ist das richtig?
Genau richtig.
Korrekt.
Okay, dann ist es ja, glaube ich, nur wichtig, damit auch mal aufzuräumen, weil mir das immer wieder begegnet, naja, dann wird Amazon ja immer sein eigenes Angebot hervorheben. Das ist nicht richtig.
Das ist nicht richtig und wiederum zurückkommend auf, was ist eigentlich aus Kundensicht hier das Richtige und das Beste. Wir versuchen über das hervorgehobene Angebot die Dimension abzubilden, die Kunden wichtig sind, und wenn eben ein anderer Anbieter entlang dieser Dimension besser dasteht, dann gibt es ja auch aus Kundensicht keinen Grund, warum jetzt das Angebot, was Amazon selber hier anbietet, hervorgehoben sein sollte.
Okay. Wenn man jetzt mal dieses Kartellamtsverfahren weiterdenkt und sich auch mal so umhört, was die Erwartung ist, was passieren könnte, wenn das jetzt so durchlaufen würde, wir benutzen mal den Konjunktiv, dann höre ich Stimmen, die sagen, das ist genau richtig so. Man liest hier und da mal, dass die Erwartung wäre, dass das im Zweifel sogar zu besseren Preisen für Verbraucher und Verbraucherinnen führen würde. Ist das eigentlich so oder ist die Annahme falsch? Wie guckt ihr da drauf?
Also zum einen würde ich darauf erstmal antworten, kein Einzelhändler würde gerne unattraktive Preise darstellen. Das geht uns nicht anders, da geht das Vertrauen, dass die Kunden in uns setzen, dann halt auch einfach vor. Und ich glaube, das kann jeder Einzelhändler auch nachvollziehen. Aber so wie ich es halt vorhin dargestellt habe, geht es ja halt auch eben darum, überhöhte Preise zu verhindern. Ja,
genau.
Also eben die nicht wettbewerbsfähigen Preise. Deswegen dass es zu höheren Preisen dann halt führen würde oder also unsere Sorge ist, dass halt das Bundeskartellamt eben für höhere Preise eigentlich sorgen würde und gegen unsere Prämisse arbeiten würde, die darauf zielt, halt attraktive Preise und günstigere Preise zu sichern.
Ja, okay. Ich glaube, man kann schon sagen, das Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern ist natürlich immer ein niedriger Preis in Verbindung mit anderen Faktoren, Liefergeschwindigkeit, alles, was dazugehört. Und eigentlich ist es ja gesunder Wettbewerb, den man eigentlich haben will. Von daher finde ich es jetzt als jemand, der da so aus der Branche kommt, natürlich irgendwie drauf guckt, finde ich es überraschend. Ihr seid da ja wahrscheinlich etwas schon viel erfahrener, weil es ja nicht das erste Mal ist, jetzt gerade Sabine nach 24 Jahren Amazon, dass ihr mit dem Kartellamt zu tun habt. Wir kriegen das ab und zu mal mit, weil wir dann so als Unternehmen, das ja auch in der Branche aktiv ist, hier und da mal Post bekommen und so mal unsere Einschätzung gefragt werden, als Agentur, wie wir eigentlich so den Markt und den Wettbewerb wahrnehmen. Aber wie betrachtest du das? Also wie, mal hart gesagt, wie nervig ist das?
Ich glaube, da muss ich jetzt halt einmal, also als Mitarbeiterin der Rechtsabteilung gehört das halt einfach eben, deswegen gibt es eine Rechtsabteilung, deswegen muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich muss auch sagen, dass wir grundsätzlich ein sehr kooperatives Verhältnis zum Bundeskartellamt haben und wir uns auch regelmäßig zu anstehenden Themen austauschen, sei es in laufenden Verfahren, aber halt auch durchaus über so andere anstehende Themen. Ja, natürlich ist das Bundeskartellamt eines der ganz wesentlichen Ämter, so die über Regulierung in Deutschland wachen und sind natürlich damit ein ganz wesentlicher, wichtiger Ansprechpartner für uns und das funktioniert ganz überwiegend auch wirklich gut. Wir sind uns dieser Aufsicht und der Erwartungshaltung, die vom Bundeskartellamt ja auch durchaus kommuniziert wird, sind wir uns absolut bewusst und deswegen richten wir uns da halt auch danach. Ja, geht halt auch mit unserem Kundenverständnis nicht einher, dass der Kunde vielleicht halt im Hinterkopf irgendwie immer haben müsste, Mensch, das Bundeskartellamt guckt da drauf, was ist denn da dran? Das widerspricht dem eigentlich, ja. Wir sind am Kunden orientiert und damit liegen eigentlich unsere Interessen meistens halt auch mindestens mal parallel gerichtet zu dem, was das Bundeskartellamt meistens so durchsetzen möchte. Und deswegen, also nein, das nervt nicht, das gehört halt mit dazu. Vielleicht das eine noch, wir sind ja auch jetzt nicht nur Einzelhändler, sondern wir sind halt in ganz vielen verschiedenen Branchen unterwegs und wir müssen das ja halt auch über alles dann letztendlich angucken. Vielleicht noch wenn ich jetzt halt schon das Ohr hier habe, das eine, was gleich vielleicht nochmal ganz gut wäre, auch klarzustellen, ist, dass es halt ja immer schnell so heißt, so Amazon ist so groß, die sind so dominant. Ja, und das ist vielleicht dann nochmal gut, da nochmal so ein bisschen reinzuwerfen, was eigentlich so die übliche Betrachtungsweise wäre, die nämlich halt schon guckt, was ist denn das relevante Marktsegment? Ja, und ist denn Amazon vielleicht insgesamt als groß wahrgenommen? In welchem Marktsegment sind sie denn tatsächlich dann halt eigentlich groß? Und dann relativiert sich das nämlich halt oft ganz schnell. Ja, dann würde man sich nämlich angucken, was ist Einzelhandel oder was ist Video, was sind halt die Streamingdienste etc. Und dann sieht das Ganze gleich ganz anders aus. Im Einzelhandel, über den wir jetzt hier gerade sprechen, gibt es so viele starke, große Unternehmen, da sind wir weit weg von irgendeiner dominanten Position.
Okay, verstanden.
Und es wird halt gerne vergessen, dass eben Amazon im Einzelhandelssegment eben nicht nur der eine Händler ist, sondern dahinter eben die hunderttausende Verkaufspartner hängen aus allerlei Ländern. Und wie du vorhin selber schon gesagt hast, Jan, hast gut aufgepasst in vergangenen Folgen, mehr als 60% des Handelsumsatzes kommt eben von den Verkaufspartnern. Ja, und das, glaube ich, muss man dann schon auch mit berücksichtigen.
Ja, jetzt war ja eben schon so ein bisschen die Frage, würde das eigentlich zu höheren Preisen oder zu niedrigeren Preisen führen? Aus Sicht von Konsumentinnen und Konsumenten sind ganz klar niedrigere Preise wünschenswert. Aus Sicht eines Verkaufspartners könnte ich mal ja erstmal sagen, wenn ich mein Produkt teurer verkaufen kann, ist das für mich als Verkäufer gut. Markus, wie sehr ist das denn für dich auch irgendwie ein Konflikt? Auf der einen Seite bist du für die Verkaufspartner zuständig, willst ja auch, dass die zufrieden und glücklich sind und gutes Geschäft machen. Auf der anderen Seite gibt es das ganz klare Ziel, Zufriedenheit vom Konsumenten sicherzustellen. Also wie schwierig ist auch diese Balance?
Also langfristig sehe ich da ehrlicherweise gar keinen großen Interessenskonflikt. Ja, es ist ja außerhalb von Amazon ganz genau das Gleiche. Wenn Unternehmen Produkte verkaufen mit einem Kunden, dann muss ich das irgendwie zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis machen. Deswegen gibt es ja auch das Thema Preiselastizität und es ist nicht irgendwie nur der absolute Preis, der eine Rolle spielt. Und wenn ich da die richtige Balance schaffe, dann werde ich glückliche und zufriedene Kunden haben. Und wenn der Rest dann auch noch stimmt, wie mein Kundenservice, wenn ich mal ein Problem habe oder die Lieferzuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Also ich glaube, da ist es auf Amazon jetzt auch nicht anders als sonst im Einzelhandelsumfeld. Was bei uns natürlich besonders ist, wir haben uns bewusst entschieden, als wir den Marketplace aufgemacht haben, nach diesen Anfangsversuchen, die nicht so gut waren, einen offenen Marketplace zu betreiben. Sprich, bei uns kann prinzipiell jeder, bei uns können viele Verkaufspartner verkaufen. Wir wählen nicht nur in einer Produktkategorie drei aus, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und kuratieren sozusagen das Angebot, sondern wir haben uns bewusst dafür entschieden, hier auch den Wettbewerb uns ins eigene Haus zu holen und unter den Verkaufspartnern eben hochzuhalten durch viele, viele Anbieter. Ja, auch da gilt, je mehr Anbieter, desto besser normalerweise für den Verbraucher. Und die Herausforderung, die das, und ich glaube, hinter der Entscheidung stehen wir auch weiterhin sehr, sehr stark. Und die Herausforderung, die das mit sich bringt, ist eben tatsächlich, wie stellst du dann über diese Vielzahl an Anbieter trotzdem sicher, das, was Sabine auch eingangs gesagt hat, nämlich, dass der Amazon Laden, der Amazon Store, immer noch aus Kundensicht das ist und mit dem Versprechen kommt, wie man es gewohnt ist. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist es weniger ein Konflikt, der da möglicherweise zwischen Kunden und Verkaufspartnern entsteht, insbesondere langfristig sehe ich den eigentlich überhaupt nicht, sondern worüber man sicherlich diskutieren kann, ist unser Anspruch an Kundenobsession und Kundenzufriedenheit versus die Interpretation eines einzelnen Verkaufspartners zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich sage das ganz bewusst so, also um ein ganz plattes Beispiel zu machen, wenn ich jetzt ein Verkaufspartner bin, der überhaupt kein langfristiges Interesse hat, erfolgreich ein Geschäft auf Amazon aufzubauen, sondern ich habe halt irgendwo eine Palette mit irgendwelchen Produkten abgegriffen, die ich jetzt nochmal schnell verscherbeln will. Und ich mache das auf eine Art und Weise, die viele Fragen aufwirft und Kunden haben dann vielleicht Fragen dazu und dann melde ich mich nicht, dann wird der Schaden in der Kundenwahrnehmung, der wird sehr wahrscheinlich mit dem Unternehmen Amazon assoziiert werden. Ja, also ich habe ja bei Amazon gekauft, wird der Kunde wahrscheinlich sagen. Und wenn das sehr häufig passieren würde, ist sozusagen die negative Reputation oder der negative Reputationseffekt dadurch entstärkt. Wir haben den Schaden davon, während der einzelne Verkaufspartner davon vielleicht gar nicht so sehr betroffen ist. Und deswegen haben wir halt schon immer ein System auch versucht zu betreiben, was ich immer gerne als fordern und aber auch fördern beschreibe. Also ja, wir fordern einiges. Wir haben allerlei Spielregeln, Richtlinien, Performance-Kriterien für die Verkaufspartner. Die sind alle, glaube ich, in dem Maß gewählt, dass, wie man auch in der Realität sieht, dass eben sehr, sehr viele Verkaufspartner, und mit sehr, sehr viel meine ich nicht Hunderte, sondern eher Hunderttausende, das auch schaffen können. Also als Beispiel eine Rate verspäteter Lieferung, dass halt nur x Prozent der Lieferung auch wirklich mal zu spät ankommen können. Und ja, die Rate ist nicht 80%, sonst wäre das keine Amazon-Erfahrung. Und dass wir eben vor allem auch, und das, da kommt eben der Bereich Förder mit ins Spiel, die Services, die wir selber gut finden, um eine gute Kundenkauferfahrung sicherzustellen, plus weitere Services, die den Verkaufspartnern eben helfen, bereitstellen, damit eben die Verkaufspartner auch die Möglichkeiten haben, genau diese gute Kundenzufriedenheit abzuliefern. Also als ganz wichtiges Beispiel, hier ist FBL, Fulfillment bei Amazon zu nennen, was wir nicht gegründet haben in 2005, 2006, weil wir so gerne Logistik-Outsourcing machen, sondern das war eine logische Konsequenz. Wir selber haben sehr viel investiert in einen schnellen und sehr zuverlässigen Lieferservice. Jetzt haben wir dann ein paar Jahre später nach Öffnung des Marketplaces tausende Verkaufspartner gehabt, die vielleicht nicht alle die gleichen Lieferfähigkeiten hatten. Und deswegen haben wir als optionales Zusatzangebot Fulfillment bei Amazon angeboten. Kann ich nutzen, muss ich nicht nutzen, kann ich für 5 Artikel nutzen oder auch gar nicht oder für alles. Das bleibt die Entscheidung der Verkaufspartner. Also irgendwo ist die logische Konsequenz aus diesem Öffnen des Marketplaces, ein offener Marketplace mit viel Wettbewerb, mit viel Verkaufspartnern und unserem hohen Anspruch an die Kundenzufriedenheit, dass wir eben auch Wege und Mittel schaffen. Und da gehört eben Fordern und Fördern dazu, dass die Verkaufspartner das auch so hinbekommen. Und die Zahlen zeigen es, glaube ich, dass es uns in Summe eigentlich sehr, sehr gut gelingt, diese Balance hinzubekommen. Wir sind nur erfolgreich, wenn die Verkaufspartner erfolgreich sind. Mhm.
Sabine, wenn wir jetzt davon ausgehen, das Kartellamtsverfahren geht so über die Ziellinie, sage ich jetzt mal in juristischem Laiendeutsch, was glaubst du, würde sich konkret bei Amazon ändern? Für Kunden genauso wie für Händler?
Also ich glaube schon, dass das gravierend wäre, was die Folgen für beide, wie du sagst, die Kunden und die Verkaufspartner, denn paradoxerweise wäre Amazon der einzige Einzelhändler in Deutschland, der gezwungen wäre, auch nicht wettbewerbsfähige Preise zu bewerben. Und also Markus hatte das eben so schön gesagt, ja, wenn der eine Verkaufspartner vielleicht halt nicht wettbewerbsfähige Preise dann damit durchsetzen kann, dann schadet das halt langfristig nicht nur ihm, schadet auch Amazon, aber ganz wichtig, das schadet halt auch allen anderen Verkaufspartnern, die im Moment halt bei Amazon Kunden finden, die mit dieser Hoffnung, Erwartung in den Store kommen und attraktive Preise zu finden hoffen. Ja, und wenn sie das mal nicht mehr tun, dann gibt es wirklich genug andere Anbieter, die das bestimmt halt dann besser machen könnten. Und deswegen ist es, glaube ich, halt für Amazon natürlich, aber für die Kunden, aber eben auch und insbesondere auch für die Verkaufspartner schon ein extrem relevantes, wichtiges Verfahren hier. Mhm.
Markus, wenn du mit deinen Kunden, den Verkaufspartnern und Verkaufspartnerinnen dazu sprichst, die werden ja auch, genauso wie wir, mal Post bekommen vom Kartellamt und um eine Einschätzung gebeten werden, wird das ja bei dem einen oder anderen Verkaufspartner auch der Fall sein. Ihr werdet auch mit denen sprechen. Wie gucken die auf das Thema?
Also ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, um welche Verkaufspartner es sich handelt und auch was die für ein Geschäftsmodell haben. Ich glaube, jeder würde wahrscheinlich sagen, vielen Dank Amazon, dass ihr uns vor Preisfehlern beschützt und dass ihr versucht, einen fairen Marketplace hier zu betreiben, in dem eben Dinge wie Preiswucher und das Ausnutzen von Angebots- und Nachfragesituationen nicht so leicht möglich ist. Das ist nämlich nicht nur im Interesse der Endkunden, sondern das ist auch im Interesse aller Verkaufspartner. Wenn ich jetzt ein Direct-to-Consumer-Unternehmen bin, ich habe meine eigene Marke, das ist mein eigenes Produkt, was ich nur Direct-to-Consumer verkaufe, dann bin ich auch von dem Thema hervorgehobenes Angebot ist jetzt nicht mehr vorhanden, weil der Preis überhöht ist, weniger betroffen, weil es einfach keine anderen Angebote gibt auf Amazon von meiner Marke, weil ich halt Direct-to-Consumer mache. Wenn ich jetzt natürlich ein klassischer Reseller/Retailer bin, der auf bekannten Markenprodukten anbietet und im starken Wettbewerb stehe mit anderen Verkaufspartnern, vielleicht auch mit Amazon, gibt es da vielleicht eine Situation, wo ich sage, jetzt habe ich hier gerade nicht das hervorgehobene Angebot und es scheint was mit dem Preis zu tun zu haben. Bin ich daran glücklich drüber? Vielleicht nicht. Ja, kann ich auch irgendwo nachvollziehen als Unternehmer. Kurzfristig mag das aus deren Sicht dann nicht wünschenswert sein. Ich glaube trotzdem, dass langfristig gesehen die meisten Verkaufspartner sagen würden, ein Marketplace, ein Amazon-Store, der hochattraktiv ist für Kunden, zu dem Kunden immer wieder gerne kommen, ist am Ende für alle Beteiligten, nämlich auch für die Verkaufspartner, immer ein besserer Platz, Verkäufe zu tätigen, als ein deutlich kleinerer Marketplace, den Kunden halt nicht mehr so attraktiv finden. Ja, wo sie halt sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr so die tolle Kauferfahrung hier, deswegen kaufe ich jetzt halt woanders. Also von daher auch gilt auch hier, glaube ich, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, langfristig sind hier die Interessen sehr aligned.
Jetzt haben wir versucht, so ein bisschen dieses sehr durchaus komplexere, vor allem sehr, sehr juristische Thema in so einer E-Commerce-Sprache zu erklären. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen besser verstanden, worum es da geht. Es wird ja so oder so, wird es einen Einfluss darauf haben, wie sich das Geschäft auf Amazon entwickelt. Für die, die das jetzt enger begleiten wollen, Sabine, was ist denn so aus deiner Erfahrung, wie wird es da jetzt weitergehen? Wann wird es da eine Entscheidung geben, wenn man mal so ein bisschen den Blick nach vorne richtet?
Noch sind wir in Gesprächen und tauschen uns, wie man das dann so macht, ja, man schreibt Schriftsätze und schreibt halt nochmal, was sind denn die Auswirkungen, wie gestalten sich denn die Preise, wie haben sie sich gestaltet, etc. Da sind wir gerade noch halt mit drin, das heißt, vor Ende des Jahres wird da jetzt halt sicherlich noch keine abschließende Entscheidung erfolgen. Ich würde jetzt im Moment von Q1 ausgehen. Ja, und dann muss man halt sehen, ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, wir arbeiten durchaus kooperativ und mit dem Bundeskartellamt zusammen und tauschen uns da halt auch aus. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir da uns vielleicht halt irgendwie auch einigen könnten. Aber das ist jetzt im Moment zu früh gesagt. Also da muss man jetzt dann halt mal abwarten, wie das weitergeht.
Okay. Ich bin mir sicher, auf den typischen Kanälen, auf denen auch sonst Verkaufspartnerinnen, die ja der Kern der Zielgruppe auch dieses Podcasts sind, auf denen die auch sonst Informationen erhalten, was sich bei Amazon tut, was insgesamt in dieser Branche passiert. Markus, da werdet ihr auch dazu sicherlich Updates geben. Ansonsten haben wir auch diesen Podcast. Hat ja heute, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Von daher, wir werden das weiter begleiten. Markus, ich glaube, wir haben auch mal irgendwann wieder eine Update-Folge fällig.
Sehr gerne.
Wo du mal wieder berichten kannst, was sich so in deinen Teams tut. Von daher werden wir sicherlich genug Touchpoints haben, auch das Thema wieder aufzugreifen. Und ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mich und die Hörer und Hörerinnen mal so ein bisschen durch dieses ja durchaus komplexe und juristische, vielleicht trockene Thema so ein bisschen durchzuführen und es für alle gut verdaulich einmal zu erklären. Vielen Dank.
Danke, Jan.
Gerne. Danke, Jan.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.